Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zu Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit Professor Dr. Lukas Haffer zum Thema Sozialer Kitt. Was hält unsere Gesellschaft zwischen Land und Stadt zusammen? Und mir, Mareike Mein von der Andreas Hermes Akademie. Zum Hintergrund der ganzen Folge, bevor ich Lukas Haffert begrüße. Stadt und Land verstehen sich nicht mehr. Ist es wirklich so? Das fragen wir eben Lukas Haffert. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben, das verlinken wir auch in den Shownotes, das heißt Stadt, Land, Frust. Und da hat er quasi den Konflikt vermessen zwischen dem sogenannten abgehängten Land und den abgehobenen Metropolen. Und genau, da gucken wir einfach, ist das so? Gibt es wirklich diesen Konflikt, diese Polarisierung? Und fühlt sich das Land wirklich so abgehängt, missverstanden und ignoriert? Und was muss eigentlich passieren, damit die Schere zwischen den Metropolen und dem Rest des Landes nicht weiter auseinanderklafft? Hallo, Lukas Haffert. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön. Ich würde noch kurz zwei Sätze sonst noch zu Ihnen sagen. Sie sind nämlich gerade Professor für vergleichende Regierungslehre und politische Ökonomie an der Uni Genf. Und als allererstes würde ich gerne mit einer Frage starten, mit einem persönlichen Bezug. Und zwar, das Buch ist ja jetzt schon von 2022 ein bisschen älter, aber da ist ja dieser Blick, den Sie haben, eben auf die räumliche Zugehörigkeit. Und was treibt Sie da persönlich an, da genau drauf zu gucken?
Ja, ich glaube, die Themen, die einen beschäftigen, die haben ja doch häufig etwas mit eigenen biografischen Erfahrungen zu tun. Und für mich ist eine ganz prägende biografische Erfahrung, dass ich im Ruhrgebiet aufgewachsen bin. Und das Ruhrgebiet ist vielleicht ein besonders starkes Beispiel dafür, wie eigentlich der Ort, an dem jemand lebt, Leute prägt, insbesondere der Ort, wo man aufwächst. Und gleichzeitig ist natürlich das Ruhrgebiet auch eine Region, die mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und insofern habe ich, glaube ich, vor diesem Hintergrund angefangen, mich zu interessieren dafür, wie Regionen Menschen prägen und eben welchen Einfluss das hat, wie es eigentlich insgesamt mit diesen Regionen aufwärts oder abwärts geht. Das hat jetzt erstmal selber noch gar nicht so viel mit Stadt und Land zu tun, sondern es ist eigentlich erstmal noch ein bisschen ein anderer Zugriff. Mhm. Aber wenn man überhaupt so über die Welt nachdenkt, dann liegen natürlich Stadt und Land als Kategorien dafür, wie Räume sich entwickeln und wie Räume die Menschen, die dort leben, prägen, sehr, sehr nah.
Und wenn wir jetzt mal einsteigen, wirklich mal zum Eingemachten kommen und gerade dieser soziale Kitt, der auch im Titel unseres Podcasts ja steckt, was ist das für Sie? Also was genau ist dieser ominöse soziale Kitt?
Ich bin jetzt versucht zu sagen, das ist seine Fiktion, den gibt's gar nicht wirklich. Was aber umgekehrt auch heißt, ist vielleicht so Krisenvorstellungen davon, dass der jetzt bröckelt, vielleicht auch ein bisschen übertrieben sind. Also ich glaube, eigentlich hält ja eine demokratisch verfasste Gesellschaft es durchaus aus, dass Leute unterschiedliche Vorstellungen von einem gelingenden Leben haben, unterschiedliche Normen ihr Leben prägen und so. Und insofern weiß ich gar nicht so genau, ob dieser Wunsch nach wahnsinnig viel Geteiltem immer so dringlich und wichtig ist. Insofern, ich würde eigentlich eher eine Minimaldefinition bevorzugen, in der es um Dinge wie Respekt für die Entscheidungen anderer Leute, Respekt dafür, dass andere Leute anders sind, eine Bereitschaft, das zu akzeptieren, eine Bereitschaft, damit umzugehen. Das scheint mir eigentlich wichtiger zu sein, als jetzt zu versuchen zu sagen, es müssen wirklich wahnsinnig viele Sachen miteinander geteilt werden.
Wir stehen ja jetzt gerade, wo wir die Aufnahme aufnehmen, tatsächlich kurz vor der Wahl, vor der Kommunalwahl, unter anderem auch in Brandenburg, aber auch der EU-Wahl. Spielt da beim sozialen Kitt auch die Wahlentscheidung mit rein?
Ja, definitiv. Also in der Tat, wenn wir jetzt mal uns fragen, was das Gefühl, das individuelle Gefühl angeht oder betrifft. Zum einen, wie überhaupt in der Gesellschaft sich Fragen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt und so entwickeln, als auch das Gefühl davon, wie man selber sich eigentlich in Bezug auf sozialen Kitt, sozialen Zusammenhalt erlebt, dann ist das tatsächlich so, dass wir sehen können, dass Menschen, die das Gefühl haben, dass sowas verloren geht, oft gar nicht zur Wahl gehen. Also ich glaube allgemein, man hat immer so eine Tendenz, immer gleich zu sagen, hier gibt es Schwierigkeiten, dann wählen die Leute Antisystemparteien. Aber was meistens passiert ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, ist, dann gehen die Leute erstmal gar nicht zur Wahl. Aber in der Tat ist natürlich auch sozusagen der Slogan für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, mit dem die CDU vor einigen Jahren ins Feld gezogen ist, ist natürlich ein Versuch, diejenigen zu mobilisieren, die das Gefühl haben, ja, es gibt eben ein gutes Zusammenleben, es gibt sozialen Zusammenhalt, es gibt sozialen Kitt. Und diejenigen, die das Gefühl haben, das ist nicht der Fall, die werden natürlich versucht zu mobilisieren, insbesondere von der AfD.
Und wie hängt das Ganze, also auch die Wahlentscheidung, wie hängt das mit der Identität zusammen? Also wie man sich auch selbst sieht, vielleicht sogar auch schon in räumlichen Kategorien?
Das hängt erstmal fundamental ganz stark zusammen. Wenn Sie mir erlauben, so ein bisschen auszuholen, jetzt
Ja.
gerade, wo wir kurz vor einer Wahl miteinander sprechen, ist ja so ein bisschen der Wahl-o-mat in aller Munde. Und für mich ist der Wahl-o-mat so ein bisschen das Gegenmodell davon, wie man sich vorstellen kann, wie Leute wählen. Oder die Idee im Wahl-o-mat ist, ich habe inhaltliche Vorstellungen, was ich gerne möchte. Und dann lege ich sozusagen daneben das inhaltliche Angebot der Parteien und gleiche das ab und danach treffe ich meine Wahlentscheidung. Das wäre ein Modell, in dem sowas wie Identitäten ganz wenig Rolle hat, sondern da würde es wirklich um die Frage gehen, welches Programm einer Partei hätte ich denn gerne? Und ich würde demgegen eben lieber ein Modell betonen, in dem Menschen, wenn sie eine Wahlentscheidung treffen, sich fragen, nicht, was bedeutet das für mich, sondern was bedeutet das bestimmten Gruppen, denen ich mich zugehörig fühle, deren Fortkommen mir wichtig ist. Und dann geht es natürlich um die Frage, ja, welche Gruppen sind das denn? Ich habe am Anfang gesagt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das hat mich geprägt. Das eine dieser Prägungen ist, dass natürlich auch heute noch es im Ruhrgebiet eine wahnsinnige Identifikation zum Beispiel mit der Arbeiterklasse gibt, obwohl natürlich es keine Bergleute oder sowas mehr dort gibt. Aber diese Fragen von Identitäten, die bleiben eben darüber hinaus. Und also der langen Rede kurzer Sinn, ja, Wahlentscheidungen haben ganz viel damit zu tun, dass man sich fragt, welche Gruppen sind für mich wichtig, wer vertritt deren Interessen. Und dann erleben wir eben, dass über die letzten 40, 50 Jahre Identitäten, die lange eine sehr große Rolle gespielt haben. Ich habe gerade sowas wie Arbeiterklasse schon angesprochen. Eine andere traditionell sehr wichtige Identität wäre Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, dass die stark an Bedeutung verloren haben und dass andere Identitäten wichtiger geworden sind. Und eine Identität, die zunehmend eine wichtige Rolle zu spielen scheint, wäre eben eine, die etwas mit Heimat zu tun hat, also mit einer räumlichen Zugehörigkeit, wo komme ich her, wo sind die Leute so wie ich, wo reden die so wie ich, wo teilen die bestimmte Erfahrungen. Und das kann jetzt eben ein ganz konkreter, auf einen Ort bezogener Heimatbegriff sein. Also das wäre quasi sozusagen die CSU vertritt einen bayerischen Heimatbegriff. Das kann aber auch ein Heimatbegriff sein, der eben versucht, unterschiedliche Räume, die aber etwas ganz Wesentliches miteinander teilen, zusammenzuführen. Und da kommen wir dann bei Stadt und Land und insbesondere bei Land. Also man findet in Untersuchungen dazu, dass dieser Identität, wir haben was gemeinsam, wir teilen Erfahrungen, die uns verbinden, Menschen, die in unterschiedlichen ländlichen Räumen leben, sehr viel stärker zusammenbindet als Menschen, die in unterschiedlichen städtischen Räumen leben.
Ja, finde ich ja interessant, was Sie sagen, auch mit dem Wahl-o-mat, dass man dem vielleicht nochmal ganz anders denken müsste, so von wegen, welcher Gruppe gehöre ich an und daraus dann ableiten könnte, wen wählt man denn eigentlich? Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter werden, also Sie sagten ja gerade schon, nach, vielleicht gibt es den sozialen Kitt ja gar nicht, das ist ja dann schon mal schön, also die Krise könnte es ja dann vielleicht auch gar nicht geben. Und Sie sind gerade aber auch auf die Konfliktlinien auch eingegangen. Was denken Sie denn, also welche Konfliktlinien nagen denn noch an diesem sozialen Kitt unserer Gesellschaft, dieses Zusammenhaltsgefühl? Können Sie da noch ein bisschen konkreter werden?
Also grundsätzlich ist sicherlich das, was das Gefühl von Zusammengehörigkeit in Frage stellt, meistens eine Form von Ungleichheit. Und ganz traditionell und immer schon und auch heute noch gibt es natürlich ökonomische Ungleichheiten, die das untergraben. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, ich misstraue diesem Begriff so ein bisschen, hat das auch vielleicht was damit zu tun, dass man natürlich so einen Begriff auch benutzen kann, dann um auch gewisse Konflikte zuzuschütten, oder von denen es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass die ausgetragen werden. Dann gibt es sicherlich heute eine ganze Reihe von Ungleichheitskonflikten, wo sich insbesondere die Ungleichheitssituationen auch verändern, wo es also darum geht, dass diejenigen, die früher vielleicht von bestimmten Ungleichheiten profitiert haben, jetzt das Gefühl haben, sie verlieren ihren bevorzugten Status. Also das betrifft insbesondere das Thema Rolle von Menschen mit Migrationshintergrund, die für sich einfordern, dass eben Ungleichheiten, die es früher gab und die auch akzeptiert worden sind, nicht mehr akzeptiert werden. In gewisser Weise betrifft das auch Ungleichheiten zwischen Mann und Frau. Also, das sind natürlich Sachen, wo wir auch Konflikte erleben, die aber vielleicht eher was damit zu tun haben, dass eigentlich diese Ungleichheiten geringer werden, anders als vielleicht bei den ökonomischen Ungleichheiten. Und dann ist eben eine dritte Kategorie räumliche Ungleichheiten. Das sind in Deutschland natürlich nach wie vor Ost-West-Gegensätze sehr wichtig. Und man hat ja zum Beispiel jetzt bei diesen ganzen Feierlichkeiten zu 75 Jahre Grundgesetz wieder gesehen, dass schon so eine einfache Frage, wie ist das jetzt eigentlich für uns 75 Jahre oder nicht 75 Jahre, schon ganz stark zeigt, wer automatisch mitgedacht wird, in dem Fall die Westdeutschen und wer nicht. Und dann neben diesem Ost-West-Gegensatz eben auch ein Gegensatz zwischen Städten und jedenfalls einem Teil von ländlichen Regionen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die anstehenden Wahlen schielen, warum stimmt eigentlich diese Erzählung, die ja oftmals jetzt erzählt wird und wahrscheinlich auch erzählt wird, nachdem die Wahlen passiert sind, durchgeführt worden sind, das abgehängte Land revoltiert, indem es sich aus der politischen Mitte eben verabschiedet? Warum stimmt das nicht ganz?
Naja, das stimmt zum einen deshalb nicht, weil ja gar nicht so klar ist, dass überhaupt dieses Bild vom abgehängten Land in Deutschland so zutrifft.
Ja,
Also
genau.
wir haben da, glaube ich, sehr stark einen Diskurs importiert, der für die USA und vielleicht auch für Großbritannien trifft. Und dann hat man eben gesagt, das abgehängte Land hat Trump gewählt, hat den Brexit gewählt. Und das hat man so als Folie über zum Beispiel
Draufgelegt.
Deutschland rübergelegt.
Ja.
Und das Bild ist in Deutschland an der Stelle natürlich viel komplizierter. Also es gibt in Deutschland tatsächlich auch ländliche Regionen, die extrem zu kämpfen haben, insbesondere in Ostdeutschland, wo zum Beispiel die Bevölkerung überaltert, wo die Bevölkerung zurückgeht. Und da helfen dann auch quasi Infrastrukturinvestitionen und so nur begrenzt, weil ja so Fragen wie, wer ist überhaupt zum Beispiel für die Partnerwahl verfügbar oder so, ja nicht vom Staat irgendwie gelöst werden können. Nur auf der anderen Seite gibt es eben in Deutschland auch ganz, ganz prosperierende, wohlhabende ländliche Regionen, wo die Leute vermögend sind, in ihren eigenen Häusern wohnen, die Bevölkerung wächst, die Arbeitslosigkeit sehr niedrig ist und so. Und insofern ist also, das ist ein Teil des Bildes, wo ich sagen würde, ist das in Deutschland ein bisschen komplizierter. Nun stimmt es, dass wir in Deutschland trotzdem einen erheblichen Unterschied zwischen Stadt und Land im Wahlverhalten haben. Nun ist dieser Unterschied eigentlich stärker auf der städtischen Seite als auf der ländlichen Seite. Also wenn Sie sich anschauen, wo in Deutschland sozusagen am stärksten abweichend vom nationalen Durchschnitt gewählt wird, dann ist das nicht in sehr ländlichen Regionen, sondern dann ist das in den städtischsten Regionen von Berlin, von Hamburg, von Köln. Also da, wo es wirklich richtig urban ist, da wird eigentlich am stärksten abweichend gewählt. Auf der anderen Seite haben wir die höchsten Wahlergebnisse für die AfD in ländlichen Regionen in Ostdeutschland und innerhalb von Westdeutschland. Auch in ländlichen Regionen, aber eben überhaupt nicht überall. Zum Beispiel ist die einzige Landtagswahl, bei der die AfD bisher wieder aus einem Landtag rausgeflogen ist, in Schleswig-Holstein, einem sehr ländlichen Teil Deutschlands, der Fall gewesen. Aber trotzdem über ganz Westdeutschland hinweg gesehen, gibt es diesen Zusammenhang schon. Und über ganz Ostdeutschland hinweg gesehen, gibt es den auch. Aber der lässt sich eben nicht so wahnsinnig gut mit dem relativen ökonomischen Erfolg dieser Regionen erklären. Und deshalb scheint es mir auch wichtig, auch da wieder anzuknüpfen an diese Frage von Identität. Also das ist nicht so, dass die reichen ländlichen Regionen resistenter sind gegen die AfD. Die ist ja zum Beispiel in Bayern und in Baden-Württemberg eben erheblich viel stärker als in Schleswig-Holstein. Und wenn man dann sich fragt, na gut, wie kann man das dann erklären, dann glaube ich, lohnt es sich eben weniger auf diese Indikatoren, die ich angesprochen habe, Vermögen, Arbeitslosenquote und so zu schauen, sondern eben stärker diese Identitätsfragen und dann auch daran hängende Repräsentationsfragen anzuschauen.
Ja, und auch ergänzend, ich meine, die Fragmentierung des deutschen Parteiensystems, die gibt es ja noch gar nicht so lange, ne? Auch aufgrund unserer Historie. Also das ist ja auch erst quasi eine Möglichkeit, die, wenn man das international vergleicht, das wissen Sie besser als ich, die ja ein relatives neues Phänomen ist, oder?
Genau, also ich meine, natürlich haben schon immer ländliche Regionen eher CDU, CSU gewählt und städtische Regionen eher SPD gewählt. Und in diesem Sinne gab es natürlich immer einen Stadt-Land-Gegensatz. Aber solange wir ein System mit zwei großen Volksparteien hatten, hatten natürlich beide Volksparteien auch immer einen starken Flügel auf der sozusagen anderen Seite dieses Gegensatzes. Und heute haben wir im Grunde spezialisiertere Parteien mit den Grünen, die ein ganz eindeutig städtisches Profil in ihrer Wählerschaft haben und dann eben mit der AfD, die bei aller Komplexität, die ich gerade beschrieben habe, natürlich ein ländlicheres Profil in ihrer Wählerschaft hat.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die strukturelle Ebene gucken. Sie sagten gerade, dass Arm-Reich die Erklärung gar nicht so unbedingt greift, warum auch Populisten erfolgreich sind oder auch nicht in ländlichen Räumen. Gleichwohl haben wir natürlich immer auch wieder die Diskussion zum Thema gleichwertige Lebensverhältnisse. Ich weiß, Sie sind auch ausgewiesener Experte, was Austeritätspolitik angeht. Da habe ich eine ganz spannende Studie gefunden, und zwar vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, die eben gesehen haben, je mehr EU-Transfers, also Gelder, EU-Gelder eine Region erhält, desto weniger Unterstützung gibt es dort für populistische Parteien. Also haben Sie da eine Meinung zu, was das eigentlich auslösen kann? Also ja, letztendlich doch dann die harten, die materiellen Fakten, wie die sich auch auswirken können auf das Wahlverhalten.
Ja, in der Tat, da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Studien zu, die ganz ähnliche Befunde haben wie diejenigen, die Sie gerade beschrieben haben. Eine der eindrucksvollsten Studien dazu ist tatsächlich die Brexit-Abstimmung, dass möglicherweise, wenn nicht die britische Regierung in den Jahren vor dem Brexit so eine harte Sparpolitik gemacht hätte, der Brexit andersherum ausgegangen wäre oder die Abstimmung andersherum ausgegangen würde. Also ja, da gibt's in der Tat viele Befunde, die zeigen, dort, wo besonders heftig gespart wird oder dann eben, Ihr Beispiel geht ein bisschen in die umgekehrte Richtung. Dort, wo mehr investiert wird, da hat das einen Einfluss auf politische Unzufriedenheit und auch darauf, wie sich politische Unzufriedenheit an der Wahlurne äußert. Das ist so. Ich würde da trotzdem insofern eine gewisse Klammer hintersetzen. Das wird jetzt ein bisschen methodisch. Aber was in diesen Studien eben untersucht wird, sind Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen oder so, oder verschiedenen Gruppen. Und dann wird gesagt, ja, welche haben denn jetzt, zeigen jetzt das Verhalten, das uns interessiert, mehr oder weniger und wo wurde mehr oder weniger gespart. Aber was im Grunde so ein bisschen fehlt in diesen Untersuchungen, das, also ist kein Vorwurf an die Autoren, aber das ist, lässt sich eben schwer machen, ist dem größeren Kontext, dem alle gemeinsam ausgesetzt sind, zu berücksichtigen. Also wenn Ihre Studie sagt, in Deutschland gibt es 299 Wahlkreise, wir schauen uns die Unterschiede zwischen diesen 299 Wahlkreisen an, dann findet man natürlich Unterschiede zwischen denen. Aber Grundsätzlich haben wir heute, wie Sie gesagt haben, ein ganz zersplittertes Parteiensystem und hatten vor 20 Jahren kein zersplittertes Parteiensystem. Und das können wir nicht mit Unterschieden zwischen den Regionen in Deutschland erklären, sondern das muss etwas mit Gemeinsamkeiten zu tun haben. Und also insofern das ein bisschen als eine kleine Einschränkung. Aber ja, in der Tat, wenn gespart wird und die Leute das konkret erleben, dass bestimmte staatliche Leistungen gestrichen werden, dass bestimmte Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge geschlossen werden oder so, dann findet man später die Spuren davon tatsächlich in den Wahlergebnissen. Das ist ein sehr stabiler Befund.
Ja, und wenn Sie jetzt schon sagen, die, sag ich mal, materielle Ebene ist schwierig zu erfassen und zu vergleichen, was sagen Sie dann zur immateriellen Ebene, was Sie ja auch eben gerade die ganze Zeit gestreift haben, ne? Also letztendlich die politische, die Identität, die kulturelle Ebene. Also was können wir das nochmal ein bisschen greifbarer machen? Was bedeutet ja eine Distanz, eine gefühlte Distanz auch zwischen Land und Stadt für Sie? Auch vor dem Hintergrund, wenn man jetzt auch die EU-Wahlen sieht, das sieht man da ja auch in unseren Nachbarländern. Ob das ist in den Niederlanden, wo die Bauer-Bürger-Bewegung zweitstärkste Kraft geworden ist, oder auch die französischen Landwirte, habe ich jetzt gerade gesehen, dass die vor allem Parteien aus dem rechten Spektrum eine Stimme geben wollen. Also kann man das irgendwie noch mal mehr fassen? Ist dieses Identitätsthema auch eine Quelle für politische Mobilisierung?
Ja, absolut. Und wenn ich an das einfach anschließen kann, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir uns eben wählen als etwas vorstellen, wo man sich sehr stark fragt, wer sind eigentlich Leute, die so sind wie ich? Wie geht es Leuten, die so sind wie ich? Und dann eben diese Frage, ja, was heißt denn das, so sein wie ich? Um welche Gruppen geht's denn da aufkommen? Dann stellt sich diese Frage eben ja nicht nur in Bezug auf die anderen Wählerinnen und Wähler, sondern stellt sich zum Beispiel eben sehr stark auch in Bezug auf die politischen Repräsentanten. Also wir haben in den letzten 20, 30 Jahren ganz stark gelernt, dass es eben einen Unterschied macht, ob die politischen Anliegen von Frauen auch von Frauen repräsentiert werden, dass es einen Unterschied macht, ob die politischen Anliegen von Migrantinnen und Migranten auch von Migrantinnen und Migranten repräsentiert werden. Und genau solche Fragen stellen sich natürlich bei der Repräsentation von städtischen und ländlichen Lebenswelten auch. Und ich glaube, jetzt muss man zwei Fragen so ein bisschen auseinanderhalten, nämlich die Frage, was ist eigentlich die tatsächliche Repräsentation ländlicher Räume? Und dann die Frage, was ist die gefühlte Repräsentation? Umfragen zeigen uns eindeutig, die gefühlte Repräsentation ist auf dem Land viel schlechter als in den Städten. Also es gibt eine ganze Reihe Studien, die untersuchen so Dinge wie, ob die Menschen eigentlich das Gefühl haben, dass sie, wenn sie ein Anliegen haben, eine Chance haben, dass das auch umgesetzt wird. Und also das nennen wir politische Selbstwirksamkeit. Also hat man das Gefühl, dass die eigene Stimme überhaupt einen Unterschied machen kann, auch nur theoretisch. Und Städter sind eigentlich ganz optimistisch, dass das der Fall ist, und Leute auf dem Land sind da sehr viel weniger optimistisch. Und das hat auch sicherlich ein paar Gründe, oder? Wenn man sich fragt, also ich habe gerade über etwas gesprochen, das nennen wir deskriptive Repräsentationen, werden Frauen von Frauen repräsentiert. Wenn man sich fragt, was sind also die Biografien eigentlich unserer Abgeordneten zum Beispiel, dann sind das eben weit überwiegend städtische Biografien, ne? Das sind fast immer Menschen, die studiert haben, die haben oft nach dem Studium entweder direkt angefangen, in einem politischen Beruf zu arbeiten, also als sowas wie Mitarbeiterin, Mitarbeiter im Parlament. Das findet dann natürlich auch in großen Städten statt. Oder die haben vielleicht eine Weile in einem dann akademischen Beruf gearbeitet, zum Beispiel in der Justiz oder so. Und jedenfalls, die haben irgendwie sehr, sehr viele städtische Erfahrungen aufgesogen. Und zum Beispiel entsteht dann das Gefühl natürlich, auch die sprechen die Sprache von Städterinnen und Städtern, die sprechen nicht die Sprache des Landes. So, jetzt habe ich gesagt, man muss ein bisschen differenzieren. Also das ist ein weit verbreitetes Gefühl. Dem steht jetzt natürlich so ein bisschen entgegen, dass wir ja eigentlich sehr stark versuchen, über unsere Institutionen sicherzustellen, dass es eine sehr gleichgewichtige Repräsentation von Stadt und Land gibt. Also es gibt keine Frauenquoten, es gibt keine Migrantenquoten, aber es gibt Wahlkreise. Und jeder Wahlkreis soll eigentlich sicherstellen, dass eine bestimmte Region repräsentiert ist. Es gibt Bundesländer, ja, wir haben Föderalismus. Das heißt, wenn man sich fragt, sind diese Repräsentationsunterschiede tatsächlich so groß, wie sie wahrgenommen werden, kann man vielleicht sogar sagen, na ja, das müsste man erstmal sehr differenziert anschauen. Aber das Bild, das klar ist, ist, die wahrgenommene Repräsentation ist sehr unterschiedlich. Und vielleicht letzter Satz dazu, das sehen sogar Städterinnen und Städter auch so. Also auch die haben das Gefühl, dass sie besser repräsentiert werden als Menschen auf dem Land.
Da würde ich dann gerne noch ein Paper von Ihnen reinwerfen von 2023, wo Sie das nochmal, also die urbane-rurale Lücke mit jungen und alten Wählerinnen zusammengebracht haben. Also, was sagen Sie da dann zu? Das Paper zeigt ja, dass es auf jeden Fall diese Lücke gibt. Also gibt es da auch einen Zusammenhang Generationen und ihren Zusammenhalt? Wie genau funktioniert das?
Genau. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Was uns interessiert hat, ist die Frage, wird eigentlich dieser Gegensatz in der Zukunft weiter zunehmen oder wird er wieder abnehmen? Und das ist natürlich ein bisschen spekulativ. Aber eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ist natürlich, sich zu fragen, ist dieser Gegensatz eigentlich eher bei den älteren oder bei den jüngeren Menschen groß? Und wenn er eher bei den älteren Menschen groß wäre, würden wir sagen, na gut, offenbar spielt er bei jüngeren Menschen nicht mehr so eine große Rolle, dann wird er vielleicht eher verschwinden. Und wir finden aber genau das Gegenteil. Wir finden also, er ist bei jüngeren Menschen ausgeprägter als bei älteren. Und vielleicht ist es insofern nicht ganz falsch, diese etwas nostalgische Vorstellung, dass der soziale Kitt früher größer war, dass jedenfalls zumindest entlang dieser Spaltungslinie eben wir zwischen älteren Menschen eigentlich gar nicht so starke Gegensätze finden. Und wenn man jetzt also sagt, die sind politisch sozialisiert worden, die haben ihre prägenden Erfahrungen gemacht in einer Zeit, in der es eben nicht so polarisiert war, in der es nicht so scharfe Konflikte gab, dann zeigt sich das auch in deren heutigen Einstellungen und in deren heutigem Wahlverhalten. Und bei den jüngeren Menschen sind diese Gegensätze eben größer. Und wir würden daraus zumindest die Möglichkeit ableiten, dass also in den nächsten Jahren dieser Gegensatz eher gesamtgesellschaftlich noch wichtiger werden wird, in dem Zuge, in dem eben noch weitere jüngere Menschen nachkommen, die auch sehr stark entlang dieses Stadt-Land-Unterschiedes gespalten sind. Da versteckt sich auch noch eine gewisse Geschlechtsdimension hinter. Also besonders groß ist dieser Gegensatz bei jungen Männern. Sozusagen junge Männer in den Städten sich. Also in der Studie, die Sie zitiert haben, untersuchen wir einerseits das Wahlverhalten und dann aber auch Einstellungen zu bestimmten kulturellen Fragen. Also Zustimmung zur europäischen Integration, Zustimmung zur Gleichstellung von Mann und Frau. Und da sehen wir also gerade bei den jungen Männern besonders starke Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und insofern in der Tat spielt das alles auch eine Rolle, ja.
Ja, vielen Dank. Mich interessiert auch vor allen Dingen, wir sind ja jetzt sehr auch im Problemraum und auch nochmal zu gucken, wie ist denn eigentlich der Lösungsraum? Also wie kann denn das eigentlich auch aussehen? Eine Zukunft, wo sozialer Kitt, ich halte mich immer noch an den Begriff fest, auch wenn er schwierig zu fassen ist. Wie kann denn da eigentlich sozialer Kitt produziert werden? Was kann vielleicht auch jeder Einzelne tun? Welche Rolle spielen da auch Vereine, Organisationen, das Ehrenamt? Haben Sie da eine Idee, was man da machen kann?
Ja, ich würde sagen, die spielen tatsächlich eine Schlüsselrolle. Organisationen und einfach auch gemeinsame Orte, geteilte Orte. Also ein Problem für den sozialen Kitt in Stadt und Land ist ja der Niedergang von Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Männergesangsvereinen. Es gibt ja lauter Vereine, die angesichts der Tatsache, wie entgrenzt heute Arbeit ist, wie viel Care-Arbeit die Leute leisten müssen und so, einfach wahnsinnig Schwierigkeiten haben, neue Mitglieder zu gewinnen, Mitglieder, die eben im Beruf stehen, zu gewinnen und so. Und also das ist auf jeden Fall ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Also wenn es stimmt, dass der soziale Kitt früher größer war, hat das auch was damit zu tun, dass die Gesellschaft früher organisierter war, dass die Leute Mitglieder in mehr Organisationen waren, sich darüber in Netzwerken eingebunden gefunden haben und so. Auch dieses ganze Thema, das jetzt ja in den letzten Wochen immer mal wieder groß kam mit der Einsamkeit, gehört an der Stelle natürlich auch dazu. Also Organisationen, das scheint mir das eine zu sein. Und das andere sind aber auch unorganisierte Orte, die Begegnung ermöglichen. Also das können, also jegliche Form von öffentlichem Raum eigentlich, in dem Austausch stattfinden kann. Das beginnt eben bei Jugendzentren, dazu gehören aber auch tatsächlich Kneipen oder sowas wie Stadtbüchereien und so. Alles das, was einen ungeplanten, aber in irgendeiner Weise dann doch manchmal einen funkenschlagenden Austausch ermöglicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und daraus sollte man sich auch von staatlicher Seite auf keinen Fall zurückziehen. Und dann ist natürlich ein drittes Thema, dass also man die Lösungen, die man anbieten kann, die sind immer so klein im Vergleich zu den Problemen, die man aufruft. Aber eine Debatte, die wir auch zu Recht führen, ist die von den eigentlich gemeinsamen Medien der Verständigung. Also wo findet überhaupt noch zum Beispiel eine lokale politische Debatte statt? Ist es möglich, soziale Netzwerke für sowas zu nutzen, wenn es die Lokalzeitung, wo das früher vielleicht auch auf der Leserbriefseite stattfand, nicht mehr gibt und so? Und also auch diese Frage, gibt es überhaupt noch eine geteilte, ja, mediale Sphäre, ist auch etwas, wo man ja darüber nachdenken muss, was eigentlich Politik tun kann, um das zu stärken.
Ja, und jeder Einzelne letztendlich ja auch mit seinem oder ihrem Engagement, ne?
Ja,
Ja,
absolut.
also vielen Dank für diesen Blumenstrauß nochmal an interessanten Ideen, was man auch noch machen kann, um eben sozialen Kit tatsächlich auch zu produzieren. Komme ich schon zu meiner letzten Frage. Und zwar haben wir ja bei uns die Tradition, das Landü-Ei zu öffnen. Und da ist die Frage an Sie, welcher Fakt oder welche Beobachtung über oder zu den ländlichen Räumen haben Sie denn in letzter Zeit gemacht, was Sie vielleicht überraschend fanden?
Ja, ich lebe ja in Genf und insofern habe ich gedacht, ich bringe auf jeden Fall eine Beobachtung aus der Schweiz mit. Und das Klischee, das man hat, ist ja eigentlich sozialer Kitt ist vielleicht im Dorf stärker ausgeprägt als in der Stadt. Städte sind anonym, im Dorf kennt man sich. Und ein Stück weit ist das ein Klischee, sicherlich. Aber eine Sache, die mich immer daran erinnert und wo ich denke, da ist doch was dran, ist in der Schweiz gibt es eigentlich zwei große Supermarktketten und dann gibt es aber in Dörfern oft einen viel kleineren Nahversorger, der nicht zu den beiden großen Ketten gehört. Volk heißt der und wenn man durch so ein Dorf kommt, dann steht da eben immer irgendwo ein Volkssupermarkt, aus dem die Leute sich versorgen. Und was mir an dem, wenn man da sonntags vorbeikommt, immer auffällt, ist, dass der die Dinge, die er sonst draußen vorm Eingang auf dem Parkplatz stehen hat, am Wochenende nicht reinräumt. Sonntags stehen da also immer große Säcke mit Rindenmulch und Erde und Grillkohle draußen vor dem Volk. Und ich denke immer, in Deutschland wäre das nicht möglich. Die wären am Montag nicht mehr da. Und auf dem Schweizer Dorf scheint das irgendwie zu gehen. Und am Montagmorgen sind die immer noch alle da. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck von Sozialvertrauen, von Vertrauen, den man in die anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger hat. Und das scheint ja auch berechtigt zu sein an der Stelle. Und insofern ist das, glaube ich, in gewisser Weise ein Ausdruck von sozialem Kitt in diesen Orten.
Ja, schöne Geschichte. Vielen Dank. Und vielen Dank für Ihre Teilnahme hier, dass Sie zu Gast waren im Podcast Landaussichten. Ich sage Tschüss und bis bald.
Vielen Dank.